Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Heute mit Christian Grasser.
Und Theresa Sickert.
Digitale Demokratie, E-Government, Open Data, so lauten nur einige Schlagworte, die zeigen, wie wunderbar demokratische Kultur und Internet zusammenpassen, theoretisch. Praktisch sieht das aber ganz anders aus. Ein transparenter Staat ist weiterhin Utopie, der gläserne Bürger dagegen Realität. Die digitale Verwaltung nach Snowden, das ist unser Thema heute bei Breitband.
Außerdem schauen wir auf die zunehmende Kommerzialisierung des Netzes. Facebook kauft WhatsApp, das haben Sie wohl mitbekommen. Die eigentliche Ware, die hier aber verkauft wird, ist kein Internetdienst, sondern das sind wir bzw. unsere Daten. Das sagt der Informatiker und Autor Jaron Lanier. Wir schauen uns die Thesen seines neuen Buches an.
Und außerdem prüfen wir heute unsere Hörer. Sind sie Mensch oder Maschine? Louis von Ahns, Erfinder des Captchas und Gründungsvater der Crowdsourcing-Idee, erklärt uns, wie Maschinen bzw. wie Menschen Maschinen auf die Sprünge helfen können.
Musik aus dem Netz haben wir natürlich heute auch wieder parat. Wir werden Ihnen unter anderem das Hybrid-Label Turn Left for Records vorstellen. Los geht's aber mit vernebelten Popklängen aus dem Nordosten Kanadas. Wir hören Pretty Lights von Fog Lake.
Behördengänge am Computer, den Einblick in die Unterlagen der Regierung oder auch die Möglichkeit für Bürger, sich an politischen Entscheidungen zu beteiligen, all das verbirgt sich hinter dem Begriff E-Government.
Was in anderen Ländern wie zum Beispiel Estland schon an der Tagesordnung ist, hier kann man zum Beispiel schon seit 2005 online wählen gehen, ist in Deutschland immer noch Neuland. Zusätzlich stehen Regierung und öffentliche Verwaltung nach den umfangreichen Überwachungsenthüllungen von Edward Snowden vor der großen Aufgabe, eine digitale Verwaltung für die Bevölkerung attraktiv zu machen. Denn das Vertrauen der Bürger, dass der Staat mit unseren digitalen Daten verantwortungsbewusst und transparent umgeht, ist angekratzt.
Tja, und auf der anderen Seite bietet E-Government aber zumindest potenziell mehr Teilhabe für Bürger. Außerdem könnten lange Behördengänge überflüssig werden. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Daniel Buß bringt uns auf den aktuellen Stand in Sachen digitale Verwaltung in Deutschland.
E-Government, auch so ein Zauberwort. Wer in den Archiven stöbert, findet schon Anfang der Nullerjahre euphorische Schlagzeilen wie »Die digitale Amtsstube kommt, Surfen auf Amtswegen und im Netz statt in der Schlange«. Passiert aber ist wenig, mal abgesehen von Termindatenbanken für Amtsgeschäfte und Elster natürlich der elektronischen Steuererklärung. Aber auch sie muss in aller Regel noch in einer Kurzfassung ausgedruckt, analog unterschrieben und beim Finanzamt eingereicht werden. Der neue Personalausweis sollte es eigentlich richten und mit einer einfachen wie sicheren digitalen Signatur virtuelle Amtsgeschäfte ermöglichen. Doch nur jeder Dritte, der ihn beantragt hat, hat gleich auch die entsprechende Online-Funktion mitbestellt. E-Government, das verspricht aber auch Transparenz und Informationsfreiheit im wahrsten Sinne des Wortes. Doch auch hier läuft Deutschland den Möglichkeiten hinterher. Zumindest im Norden ändert sich das aber schon bald, und zwar radikal.
Verwaltungshandeln wird transparenter und damit ermöglicht dies dem Bürger eben stärkere Einblicke in die Verwaltung vor Ort. und natürlich auch stärkere Möglichkeiten, bestimmte Entscheidungen zu kritisieren.
Freut sich Johannes Kasper. Er kämpft von Amts wegen für die Informationsfreiheit in Hamburg. Die Hansestadt muss im Herbst das erste echte Transparenzgesetz in Deutschland überhaupt umsetzen. Behörden müssen dann Verträge, Gutachten und Messergebnisse frei ins Netz stellen, von sich aus. Ein krasser Kulturwandel. Die Verträge für die skandalumwitterte Elbphilharmonie machen schon mal den Anfang. Transparenz, das ist auch die Grundlage für Beteiligung. Nur wer Einblick hat, kann natürlich überhaupt erst mitreden. Dass deutsche Verwaltungen aber ihre Bürger mitbestimmen lassen, auch das ist noch immer ein Sonderfall. In Jever an der Nordsee probieren sie es aus. Liquid Friesland, ein Update für die Demokratie. Doch wie der Spiegel nun süffisant berichtet, hinterm Deich ist der Euphorie Ernüchterung gefolgt. Es herrscht Ebbe. Nur 27 Bürger haben sich mit Vorschlägen eingebracht, über die dann die anderen Teilnehmer abstimmen konnten. Das wird nicht gerade Nachahmer in anderen Behörden animieren. Ein Rückschritt. Aber will die Gesellschaft überhaupt, dass Behörden umfassend im Netz präsent sind? Dass dorthin wandert, was sie wissen? Kann nach Snowden noch als sicher gelten, was Ämter an Daten hamstern? Und soll Transparenz tatsächlich zur Regel werden, mit all ihren Folgen? In Skandinavien etwa veröffentlichen sie Steuerdaten, für alle einsehbar. Da gibt sich sogar der Transparenz-Fan Johannes Kasper zurückhaltend und schlüpft schnell aus der Rolle des Informationsfreiheitsbeauftragten in seine zweite, die des Datenschützers.
Das ist eben der Punkt, wo wir nicht hinwollen. Es gibt hier Grenzen und die Grenze ist, wo nicht der Staat gläsern wird, sondern der Bürger.
Die Angst des Staates davor, gläsern zu sein, und auch die Angst des Bürgers, dass der Staat ihn durchleuchtet, das beides sind mögliche Gründe dafür, dass die elektronische Verwaltung in Deutschland Nachholbedarf hat.
Ja, und inwieweit diese Ängste gerade nach der NSA-Affäre berechtigt sind, aber auch welche konkreten Chancen sich durch eine digitalisierte Verwaltung ergeben würden, das haben wir vor der Sendung mit dem IT-Berater und Open-Government-Experten Philipp Müller besprochen.
Und als erstes wollten wir von ihm wissen, ob man E-Government nach den Enthüllungen von Snowden jetzt neu definieren muss.
Ich denke, dass in E-Government geht es ja um zwei Dinge. Es geht einerseits darum, dass man die Prozesse, die intern in der Verwaltung ablaufen, dass man die digitalisiert und einfacher und effizienter gestaltet. Und auf der anderen Seite geht es darum, die Interaktion mit den Bürgern zu strukturieren. Und da gibt es verschiedene Dinge, die man da machen möchte. Das eine ist, man möchte einfach Dienstleistungen den Bürgern anbieten. Zum Beispiel, dass sie einfacher sich ummelden können oder dass sie einfacher die Hundesteuer bezahlen können. Auf der anderen Seite geht es darum, dass man die Bürger an Prozessen beteiligen möchte, auch wieder aus zwei Gründen. Einerseits, um eben wieder die Legitimation vom Staat zu erhöhen und andererseits aber auch, um vielleicht Fachwissen, was bei den Bürgern ist, zu heben. Und insofern, dieser Teil ist erstmal nicht betroffen von Snowden und von den NSA-Enthüllungen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es eine Beweislastumkehr im Prinzip gibt, wenn es um unsere Daten geht. Wir gehen heutzutage davon aus, dass jegliche Daten, die wir abgeben, dass die in irgendeiner Form abgehört werden. Das heißt, wir müssen klare Grenzen von Offenheit aufzeigen. Der Staat muss überlegen, wie kann er die Architekturen, die benutzt werden, um Daten eben abzulegen, wie kann er die so transparent machen, dass auch Bürger wissen, dass sie hier in dem Fall vertrauen können. Eine der Ideen, die jetzt aus der neuen Großen Koalition kommt, ist zum Beispiel das Bürger-Safe, die Idee eines Online-Speicherplatzes, wo alle Interaktionen des Bürgers mit oder der Bürgerinnen mit dem Staat eben abgelegt werden können, aber die kontrolliert werden von den Bürgerinnen.
Nun gibt es ja schon eine ganze Reihe von staatlichen Diensten oder auch von Bürgerdiensten, wenn wir uns die E-Mail anschauen, die elektronische Steuererklärung, Elster, Behörden, Datenbanken und auch die Dienste, die Online-Bürgerämter sozusagen anbieten. Die sind ja allesamt wirklich weit davon entfernt, jetzt wirklich beliebt zu sein bei den Nutzern. Ist der Staat denn grundsätzlich dazu unfähig, solche Dienste zu schaffen, die der Bürger tatsächlich auch benutzen möchte?
Das ist eine sehr gute Frage und auch eine, die wir uns schon lange, lange stellen. Ist der Staat fähig, ein User-Interface oder einfach die Interaktion mit dem Bürger so schön zu gestalten, dass es so Spaß macht, da mitzumachen, wie wir das eben von Facebook und von Google kennen? Und da eine der Antworten, mit denen wir da konfrontiert sind, ist natürlich, schwierig, weil wir als Bürger ganz selten eigentlich mit dem Staat tatsächlich interagieren. Der Staat interagiert zwar mit vielen Bürgern insgesamt, also viele Millionen BAföG-Anträge werden gestellt. Auf der anderen Seite ist es für jeden Einzelnen von uns, passiert es nicht so oft, dass wir uns nicht an diese Systeme gut gewöhnen. Wir haben im Durchschnitt zwischen 1,4 und 1,6 Behördenkontakte im Jahr. Das heißt, es ist nicht wie bei Facebook, wo ich jeden Tag reinschaue. Und insofern haben wir da auf der Interaktion mit den Bürgern ganz klar noch nicht den Durchbruch geschafft. Und das sehen wir auch an der Komplexität von sowas wie DE-Mail oder eben dem neuen Personalausweis.
Sie sagten eingangs, dass also offene Strukturen auch begrenzt werden müssten. Vielleicht gerade aus dem Grunde, dass wir eben auch nicht wissen oder bislang nicht genau wissen, was tatsächlich Geheimdienste alles überwachen über uns. Wie kann so eine begrenzte offene Struktur denn aussehen?
Was wir lernen müssen, ist mit zu überlegen, wie wir die Architekturen gestalten. Wo designen wir diese Offenheit rein? Wo bringen wir Inputs von außen in unsere Prozesse rein? Das ist eine Frage von Architektur von Systemen. Und das ist das genau das, was wir lernen müssen, wenn wir in die Netzwerkgesellschaft gehen. Und andererseits aber natürlich, dass wir sicherstellen, dass das, was privat sein soll oder das, was eben nicht offen sein soll, dass das geschlossen bleiben kann. Und insofern, dass wir gerade an dieser offenen Netzwerkgesellschaft, dass wir da eigentlich nicht zu verzweifeln haben, sondern dass wir einfach lernen müssen, damit umzugehen und die Netzwerkgesellschaft zu gestalten.
Sagt der Open Government Experte und Autor Philipp Müller. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Und auf unserer Webseite finden Sie das Interview im Anschluss der Sendung übrigens als Podcast. Und wenn Sie schon mal dort sind, schauen Sie sich auch mal die Netzmusik-Playlists an.
Denn bei Breitband stellen wir auch immer wieder Netlabels vor, also Labels, die Musik ausschließlich digital und dazu auch oft frei im Netz veröffentlichen. Heute widmen wir uns dem britisch-schwedischen Independent-Label Left Turn for Records.
Und das legt viel Wert darauf, als Hybrid-Label beschrieben zu werden, denn die Musik erscheint nicht nur digital, sondern auch auf CD und auf der guten alten Musikkassette. Die Mixtapes sind besonders empfehlenswert. Wir hören ein Stück vom Spring Mixtape, Two Hearts von Soul of Gaia.
You're
Soul of Gaia aus Schweden. Ihr Song Too Hard ist Teil der Spring Mixtapes von Left Turn for Records. Die Kassettenversion der Indie-Pop- und Rock-Musiksammlung ist schon ausverkauft. Bei der Musikplattform Bandcamp gibt es aber die Download-Version des Mixtapes immer noch und das zum Zahl-was-du-willst-Preis.
Ja, und so eine Wahlfreiheit haben wir nicht immer im Netz. Seitdem im vergangenen Sommer bekannt wurde, dass diverse Geheimdienste unsere Kommunikation überwachen, ist das Vertrauen zwischen Bürger und Staat, sagen wir mal nett formuliert, angekratzt. Eine Überlegung, um das Vertrauen nun wieder zu stärken, lautet ein eigenes Netz aufbauen. Auch in Deutschland hält sich diese Idee des Schlandnet.
Doch auch beim Ausbau der heimischen Netze wird auf Technologie aus dem Ausland zurückgegriffen, zum Beispiel auf die des chinesischen Konzerns Huawei. Dadurch entstehen auch Sicherheitsrisiken. Welche das sind, stellt Ihnen Astrid Freieisen vor.
Huawei sieht man nicht, Huawei ist aber da. In den Leitungen der Deutschen Telekom, in denen von Vodafone und auch bei O2. Huawei-Technik steckt in etwa der Hälfte aller Festnetze weltweit. Und nicht nur da. Beispiel: Mnet, die Netzwerktochter der Münchner Stadtwerke. In weiten Teilen des bayerischen Internets bis nach Hessen und Baden-Württemberg kommt Huawei zum Einsatz, sagt der Pressesprecher von Mnet, Wolfgang Wölfle.
Da gibt es einmal so das Überlandnetz, das kann man sich so ein wenig so wie Autobahnen vorstellen im Straßenverkehr, wo wir dann auch auf die Huawei-Technologie neben anderen Netzwerkausrüstern dann setzen. So grob zwischen 20% und knapp 50%. Das hat sich bewährt aus Preis-Leistungs-Verhältnis auch. Die Netzwerkkomponenten haben sich als sehr ausfallsicher dargestellt.
10 Jahre arbeiten Münchner und Chinesen schon erfolgreich zusammen. Felix Lindner beobachtet das sehr genau. Mit seiner kleinen Berliner Firma Recurity Labs ist der junge Hacker ein international gefragter Experte für Netzwerksicherheit. Gerade weil die Chinesen ihre Technik auch in Deutschland selbst warten, ergibt sich für ihn ein extremes Szenario.
Das ist ja perfekt. In Friedenszeiten verdienen das Unternehmen Geld. Im Konfliktfall kann halt in China jemand von der Armee oder vom Politbüro oder was auch immer bei Huawei ins Headquarter gehen und sagen, so, ich hätte jetzt gerne mal die Zugriffsdaten für das Netz der Deutschen Telekom. Was sollen die denn sagen? Nein, das wird nichts.
Felix Lindner war vor 2 Jahren der erste Hacker, der Huawei-Router auseinandernahm. Ergebnis: keine Hintertüren für Spione, aber große Sicherheitsmängel. Das überraschte den Berliner nicht. Alle IT-Firmen arbeiteten immer so lange schlampig, wie ihnen das nicht nachgewiesen werden könne. Als er Huawei über die Fehler informieren wollte, fand der Hacker zunächst niemanden, der zuständig gewesen wäre. Dann aber kamen die Chinesen sogar nach Berlin, um mit Lindner zu sprechen. Für ihn eher Show.
Das wirkt alles nicht so richtig ernsthaft. Naja, fangen wir mal damit an, dass Security-Fixes Geld kosten. Also ich habe einen Router gekauft, da war eine bezahlte Software drauf. Jetzt hat die eine Schwachstelle, jetzt hätte ich gerne einen Fix dafür. Da brauche ich einen Servicevertrag. Den muss ich bezahlen. Das ist nicht so richtig üblich und das ist auch nicht so richtig cool.
In der schicken Firmenzentrale in Shenzhen bei Hongkong ist seit 2011 ein Brite Sicherheitschef von Huawei. John Suffolk, zuvor für die IT-Sicherheit der Regierung in London zuständig. Über Lindners Hinweise ärgert er sich nicht, aber über das, was er pausenlos aus den USA hört. Huawei sei eine Spionagefirma.
Ich persönlich habe mit der Untersuchungskommission des US-Kongresses gearbeitet. Wir haben sie hier in Shenzhen betreut, ihnen die Produktion gezeigt, die Sicherheitsvorkehrungen, die Roboter, die Qualitätsprüfung. Dann kamen seitenlang schriftliche Fragen. Wir hatten 2 Wochen Zeit zur Antwort. Sie wollten alle Details über die Verträge mit unseren amerikanischen Kunden haben, über deren Netzwerke und so weiter. Dann kam der Report des Kongresses heraus und wir dachten, hier geht's gar nicht um Huawei, sondern um 2 Supermächte, die sich aneinander reiben. Was uns damals nicht so klar war, sie wussten wahrscheinlich, was sie selbst mit amerikanischen Firmen machten.
Haben wir es mit einem neuen Kalten Krieg zu tun? John Suffolk beteuert, Huawei habe nie irgendeiner Regierungsstelle Zugang zu geheimen Daten verschafft, nicht der chinesischen und auch keiner anderen. Sein Credo:
Assume nothing, believe no one, check everything.
Setze nichts voraus, glaube niemandem, prüfe alles. Schon 2-mal hat Huawei ein Weißbuch zur IT-Sicherheit herausgegeben. Suffolk weiß, dass er damit das Misstrauen nicht aus der Welt schaffen kann. Deshalb lässt Huawei seine Produkte in London vom britischen Geheimdienst überprüfen. Zwar zahle die Firma, die eigentliche Arbeit bestimme aber ausschließlich der britische Geheimdienst, sagt Suffolk. Ähnliches habe man auch in Deutschland gewollt, Berlin habe jedoch abgelehnt. Daraufhin schaltete die Firma das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, ein. Das prüfte aber nicht, sondern verwies auf bereits vorhandene Zertifizierungen in Spanien. Für den Technikchef von Huawei Deutschland, Walter Haas, ist das alles wichtig.
Natürlich ist es immer, wer hat nicht Angst vor Google, wer hat nicht Angst vor den großen Unternehmen? Das liegt im Naturell des Menschen, das ist vollkommen klar. Auch in Deutschland hat sich unser Geschäft sehr, sehr erfolgreich entwickelt.
Die Zentren sind Düsseldorf, Frankfurt und München. Huawei hat als erste chinesische Firma ein Hauptstadtbüro, sitzt in wichtigen IT-Gremien und ist Sponsor der Münchner Sicherheitskonferenz. Michael George leitet die Cyberallianz des Bayerischen Verfassungsschutzes.
Jeder Staat wird sich das Recht vorbehalten, in gewisser Art und Weise auch Grundrechte von Menschen einzuschränken. Es ist nur die Frage, wie hoch sind die rechtlichen Hürden? Gibt es nicht vielleicht auch deutsche Technologie, die man einsetzen könnte? Es ist schwer. Also Huawei, glaube ich, versucht ja auch, den Markt ähnlich zu dominieren, wie es amerikanische Produkte tun. Und eine Zielrichtung in einem nicht demokratischen System, das auch durch seine Überwachung lebt, birgt auch immer das Risiko, diese Technologie auch gegen die Anwender zu verwenden.
Astrid Freieisen berichtet über Huaweis Ausbau der Internetinfrastruktur in Deutschland. Und falls ihr das Thema interessiert, bei den Kollegen vom Deutschlandfunk gibt es online einen ausführlichen Bericht zu diesem Thema. Den Link dorthin finden Sie natürlich bei uns auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Um Hintergründe geht es auch gleich in den Medien und Meinungen, und zwar um die vom Kauf des Messaging-Dienstes WhatsApp durch Facebook. Aber erst nach diesem Stück Musik hier, Silver Lining von Pretty's for You.
Yeah.
Silver Lining, ein Song vom Spring Mixtape des britisch-schwedischen Labels und Künstlerkollektivs Left Turn for Records. Das hat eine durchaus sympathische Selbstbeschreibung auf der eigenen Webseite formuliert. Very little business, lots of passion and lovely sounds. Also ein kleines bisschen Geschäft, viel Leidenschaft und reizende Klänge. Und nicht nur um ein wenig, sondern um ein ganz großes Geschäft geht's jetzt bei uns.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und für die ist heute Markus Richter zu uns ins Studio gekommen. Hallo Markus.
Guten Tag.
Und im Gepäck hat er die Meldung der Woche, wenn es um soziale Netzwerke geht. Das größte Social Network der Welt hat den größten Anbieter für das Versenden von Nachrichten auf Smartphones gekauft. Oder um es kurz zu machen, Facebook übernimmt WhatsApp.
Und da steht eine Riesensumme im Raum, bis zu 19 Milliarden Dollar soll der Kaufpreis betragen haben. Die Zahlen schwanken aber auch so ein bisschen in den Artikeln. Man liest mal 16, mal 17, dann aber auch 19 Milliarden. Wie viel war es denn?
Tatsächlich, die größte Zahl stimmt. Es sind 19 Milliarden Dollar und das setzt sich aus drei Posten zusammen. Also Facebook zahlt tatsächlich 4 Milliarden in bar. Dann gibt es Aktienanteile, die sind, wenn man sie jetzt gerade umrechnet, 12 Milliarden wert. Und dann soll es in den nächsten 4 Jahren noch weitere Aktien an die Gründer und Mitarbeiter ausgeschüttet werden. Und die sind dann auch nochmal 3 Milliarden wert, wenn man sie jetzt umrechnen würde.
Ordentlich.
Instagram hat Facebook damals 1 Milliarde gekostet. Das sind 19 Milliarden, ja, ein ganz schöner Sprung nach oben. Warum zahlt Facebook so viel?
Es gibt so ein paar Thesen, die immer wieder auftauchen. Es wird zum Beispiel vermutet, oder man muss eher sagen befürchtet, Facebook will einfach die Daten haben, die WhatsApp von den Nutzern gesammelt hat. Für wahrscheinlicher halte ich aber, dass Facebook einfach den stärksten Konkurrent auf dem Mobilmarkt weghaben will. Damit werden gleich mehrere Probleme gelöst für Facebook. Die hatten bis jetzt kein Glück, ihren eigenen Messenger als Software zu etablieren. Gleichzeitig ist aber genau das, was viele, vor allem junge User auf Smartphones wollen. Eben kein volles soziales Netzwerk, sondern chatten, Bilder und Smileys verschicken. Und da ist WhatsApp die bekannteste App dafür. In Deutschland hat es zum Beispiel dazu geführt, dass der Mobile Messenger mehr User hat als das soziale Netzwerk.
Das sind also alles schon durchaus gute Argumente für den Kauf. 19 Milliarden sind aber natürlich echt eine Hausnummer. Wie sind denn die Reaktionen darauf?
Es wird so ein bisschen als gefährlich angesehen, weil die Gefahr jetzt besteht, dass die Preise für so Unternehmen generell in die Höhe getrieben werden. Thomas Schulze beschreibt das bei Spiegel Online-Treffen mit selbst kleinste Startup-Klitschen werden nun dreistellige Millionenbeträge aufrufen können. Und das ist deswegen ein Problem, weil es langfristig bedeutet, dass sich nur noch die größeren Firmen überhaupt halten können und jede Konkurrenz einfach weggekauft wird. Und dann sind wir herzlich willkommen angekommen im Google, Apple, Facebook Internet.
Derzeit kostet WhatsApp so über den Daumen gepeilt ungefähr $1 für den Nutzer pro Jahr. Bei über 450 Millionen Usern muss man da also eine ganze Weile sparen, bis man da wieder auf 19 Milliarden Dollar kommt. Gibt es denn schon Pläne dafür, wie sich WhatsApp dadurch vielleicht verändern wird?
Also Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat auf jeden Fall oder soll auf jeden Fall gesagt haben, dass in Zukunft mehr verdient werden muss. Das ist der Punkt, über den auch am meisten spekuliert wird und am wenigsten bekannt ist. Die offensichtliche Lösung wäre, WhatsApp macht Werbung in der App. Dagegen spricht, dass die WhatsApp-Macher eigentlich versprochen haben, dass das nie passieren soll. Denkbar wäre auch eine Zwischenlösung. WhatsApp kann in Zukunft auch im Browser benutzt werden, dann innerhalb der Facebook-Oberfläche. Da wird ja sowieso Werbung angezeigt. Was ich aber für am realistischsten halte, ist, dass Facebook und WhatsApp zusammen eine neue mobile Messenger-App entwickeln werden, die von WhatsApp-Erkenntnissen profitiert, aber unter dem Facebook-Label laufen wird. Wenn diese App dann auf den Markt kommt, könnte Facebook die Nutzer mit sanfter Gewalt zur Migration zwingen, etwa indem die ursprüngliche App nicht mehr aktualisiert wird. Und dann wäre Facebook wieder unangefochten marktbeherrschend in dem Segment und könnte Werbung in der App schalten.
Vorausgesetzt natürlich, die Nutzer bleiben bei Facebook bzw. WhatsApp. Gibt es denn da schon Veränderungen und Reaktionen?
Erstaunlicherweise hat das tatsächlich einen Widerhall. Das ist man nicht gewohnt, wenn es um Datenschutz geht. Obwohl beide Firmen als Datensammler bekannt sind, habe ich häufiger den Kommentar gelesen, dass man jetzt WhatsApp verlassen will wegen Datenschutzbedenken. Das mag ironisch klingen, wenn man sich damit auskennt, aber es zeigt doch, dass Facebook einen sehr schlechten Ruf hat und dass die Leute allen Sicherheitslücken zum Trotz den Chat via WhatsApp irgendwie als privates empfinden.
Ja, aber so eine empörte Statusmeldung ist vielleicht nochmal die eine Geschichte, aber hat das tatsächlich Konsequenzen?
Es gibt viele Artikel über mögliche Alternativen zu WhatsApp und wenn man sich die App-Stores anschaut, werden dort tatsächlich die Charts von diesen anderen Messenger-Programmen dominiert. Ganz vorne mit dabei ist Threema, ein Messenger aus der Schweiz, der verschlüsselte Nachrichtenübertragung anbietet. Die Userzahlen sollen sich innerhalb weniger Tage verdoppelt haben. Beliebt ist auch Telegram, ein Messenger, der sogar umsonst ist. Aber der ist in der Krypto-Community durchgefallen, weil die Verschlüsselung nicht ordentlich programmiert sein soll. Verschlüsselungsexperten selbst reden gerade viel über SureSpot. Dieser Messenger bietet nicht nur Verschlüsselung, sondern ist auch Open Source, also jeder kann den Quellcode einsehen. Allerdings kann er nicht so viel und ist nicht so einfach zu bedienen wie die Konkurrenz.
Facebook hat WhatsApp gekauft und damit den Markt für Mobile Messenger also ganz schön durcheinander gewedelt. Vielen Dank, Markus, für die Information. Und falls Sie sich tiefer in die Materie einlesen wollen, bei uns gibt es jede Menge Links, auch auch zu Alternativen auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Cooking with Caustic hier im Purple Summer Dub. Musik von der aktuellen und gleichzeitig auch 11. Free the Beats Download Compilation. Und wer regelmäßig Breitband hört, dem dürfte Free the Beats definitiv schon ein Begriff sein. Das australische Netlabel versorgt die Welt ja regelmäßig mit frischen Elektro-, Hip-Hop- und Dub-Sounds aus Australien. Die 11. Compilation ging Ende Januar online, genauso wie alle Vorgänger auch als Gratis-Download. Wer mehr davon hören will, Links gibt's bei uns im Netz.
Breitband Besprechung.
Wir haben ja gerade schon über den Deal zwischen Facebook und WhatsApp gesprochen. 19 Milliarden US-Dollar hat der Social Network-Gigant für den Kurznachrichtendienst gezahlt. Und wir haben mal nachgerechnet. Teilt man die 19 Milliarden durch die angeblich 450 Millionen WhatsApp-Nutzer, dann wäre jeder Nutzer etwa 30 Euro wert. Und wenn es nach Jaron Lanier geht, dann sollte dieses Geld auf die User zurückverteilt werden. Denn schließlich liefern wir den heiß begehrten Rohstoff für die Internetdienste, unsere Daten.
Ja, wie würde die digitale Welt aussehen, wenn der Datenfluss im Netz ausschließlich gegen Bezahlung stattfände? Mit dieser Frage hat sich der US-amerikanische Informatiker und Autor in seinem neuesten Buch auseinandergesetzt. Wem gehört die Zukunft, heißt es. Und auf dem Buchcover, da prangt ein rot umrandeter großer Punkt und auf diesem steht Laniers Kernaussage. Du bist nicht der Kunde der Internetkonzerne, du bist ihr Produkt. Unser Kollege Philipp Banse hat sich mit Laniers Thesen auseinandergesetzt.
Es ist ein vielbeklagtes Problem. In einem weitgehend unregulierten Internetmarkt hat sich ein internationales Datenoligopol gebildet. Google, Facebook, Amazon und Co. bieten uns Dienstleistungen und wir zahlen mit Daten. Durch diese nie gekannten Datenmengen und schnelle Rechner wissen Firmen und auch Geheimdienste mehr über uns als wir selbst. Diese Datenmacht ist weitgehend unkontrolliert und damit gefährlich, kritisierte der Wissenschaftler Jewgeni Morozow kürzlich auf einer Konferenz in Berlin. Es kann sein, dass demokratisches Leben nicht mehr existiert, sobald wir ein bestimmtes Maß der Datenzirkulation erreicht haben. Die Macht der Konzerne ist außer Kontrolle, Politiker stehen unter dem Einfluss von Lobbyisten und Banken ziehen die Strippen. Das hat nichts mit den Daten an sich zu tun, aber in den jetzigen Strukturen werden diese Daten genutzt, um diese Trends zu festigen und fortzusetzen.
to accelerate many of the current trends that are already rather ugly.
Wie er diese ungleiche Machtverteilung aufbrechen und Bürgern wieder mehr Einfluss auf ihre Daten geben will, beschreibt der US-Programmierer Jaron Lanier in seinem Buch »Wem gehört die Zukunft?« Lanier schlägt vor, dass jede Information, jeder Datenschnipsel, jeder Wikipedia-Artikel ein Preisschild bekommt. Wir tauschen unsere Daten dann nicht mehr gegen Gratis-E-Mail, Gratis-Suche und Gratis-Facebook, sondern verkaufen sie. Für jeden Tweet, jede Facebook-Nachricht, aber auch jede Datenspur, die wir beim Einkaufen, Surfen oder Telefonieren hinterlassen, fließt ein Nanobetrag auf unser Konto. So würde eine Symmetrie zwischen Käufer und Verkäufer geschaffen, sagt Lanier. Nur durch solche Gebühren ließen sich Demokratie und Kapitalismus miteinander in Einklang bringen, schreibt er. Um die Vorzüge dieses Alles-hat-einen-Preis-Modells zu belegen, hat er einen Mitarbeiter das Konzept auf Versicherungen anwenden lassen. Kunden werden in diesem Modell vom Versicherer bezahlt für alle Informationen, die sie preisgeben, und haben daher ein Interesse daran, besonders gute Informationen zu liefern. Die Forschungen liefen noch, schreibt Lanier, nur so viel sei schon klar. In diesem Modell ginge es mehr Menschen gut, wenn relevante Informationen sowohl verbessert als auch monetarisiert werden, schreibt er. Doch die vollständige Monetarisierung jeglichen Informationsaustauschs im Internet kann nicht alle überzeugen, zum Beispiel nicht Yevgeny Morozov.
We will all become that entrepreneurs.
Wir werden dann alle zu Datenunternehmern. Wir werden alle mit unseren Daten handeln. Aber diese Ökonomisierung der Daten ist keine belastbare Antwort auf die aktuellen demokratischen Defizite in unserer Gesellschaft. Wenn überhaupt, wird es die Dinge schlechter machen. Denn diese neue Datenautonomie wird die neoliberale Agenda nur beschleunigen, die gerade Politik und Wirtschaft beherrscht. Wie unsere Daten genutzt werden, sollte nicht allein den Kräften des Marktes überlassen werden.
Left to market forces, right, and to purely economic forces to decide how our data ought to be used.
Durch eine vollständige Ökonomisierung jeglichen Informationsaustauschs könnten epochale Projekte menschlicher Kooperation wie Open-Source-Software oder die Wikipedia torpediert werden, sagt der Berliner Wirtschaftsblogger Marcel Weiß.
Worauf Lanier zum Beispiel auch nicht eingeht, ist der sogenannte Outcrowding-Effekt. Das heißt, in dem Moment, in dem wir anfangen, für eine Leistung zu bezahlen, kann es sein, dass die Motivation desjenigen, der die Leistung bringt, auch wieder zurückgeht. Das ist nicht so, dass diese verschiedenen Motivationsarten sich einfach aufaddieren, sondern sie können sich auch gegenseitig in die Quere kommen.
Dies ist auch ein Einwand gegen die Kultur-Flatrate. In diesem Modell zahlt jeder Mensch mit einem Internetzugang monatlich einen festen Betrag und kann dafür alle Informationen wie Filme, Texte oder Bilder nutzen. Personenbezogene Daten wie bei Facebook und in Werbenetzwerken werden durch die Kultur-Flatrate allerdings nicht bezahlt. Lanier will nun, dass Nutzer auch für diese Daten entlohnt werden. Nur so ließe sich die Macht der Konzerne verringern. Das bezweifelt Christoph Kappes, Social-Media-Verantwortlicher bei Red Bull und Gründer eines Online-Verlags. Der Wert personenbezogener Daten sei zu gering, um den Einfluss der Bürger zu stärken.
Wir reden ja jeweils, wenn es um Daten von Facebook-Nutzern geht, um vielleicht 25 Euro pro Person liegen, weil man davon ausgeht, dass man über mehrere Jahre diese Personen- und Personendaten ebenso vermarkten kann. Wenn man das mal vergleicht damit, was ein durchschnittlicher Nutzer über 10 Jahre in Büchern kauft und in Zeitschriften kauft und anderen Wissensquellen sozusagen investiert, dann ist das ja ein Vielfaches.
Wenn man persönliche Daten wirklich durch ein Preisschild schützen wolle, so Kappes, ginge das wesentlich einfacher, als es Lanier vorschlägt. So könnten Facebook und Google gesetzlich gezwungen werden, ein Bezahlmodell anzubieten. Zahlende Kunden können ihre Daten jederzeit abziehen und sicher sein, dass ihre Daten nicht vermarktet werden.
Selbst das halte ich für eine Möglichkeit, auch wenn die andere Leute für verrückt halten. Ich halte das nicht für verrückt.
Zu diesen grundsätzlichen Zweifeln an einer allumfassenden Ökonomisierung digitaler Informationen gesellen sich fundamentale praktische Probleme. Denn damit jeder für seine Informationen Geld kassieren kann, gesteht auch Lanier, muss jeder Mensch im Netz eine eindeutige Identität haben. Alle Transaktionen müssen genau und für alle Zeit protokolliert werden. Dies alles, schreibt auch Lanier, würde, Zitat, zu einem Polizei- und Überwachungsstaat führen, Zitat Ende. Als einzige Gegenmaßnahme schlägt er einen nicht näher spezifizierten rechtlichen Status für was auch immer vor. ähnlich dünn auch Laniers Antwort auf die Frage, wie genau denn der Preis für jede Information festgelegt werden soll. Preisfindung, so Laniers einzige Antwort, sei auch heute schon komplex. Und wie genau soll dieses globale Bezahlsystem aussehen? Da sei eine, Zitat, Vielzahl potenzieller Transaktionsmodelle denkbar, schreibt Lanier, ohne auch nur ein einziges zu erwähnen. Fazit von Blogger Marcel Weiß.
Lanier beschreibt in seinem Buch ein neues Modell, das technisch und ökonomisch unsere Gesellschaft neu organisieren soll. Aber er erklärt nicht, wie es technisch umgesetzt werden soll und er erklärt auch nicht, wie es ökonomisch umgesetzt werden soll.
Lösungen liefert Jaron Lanier in seinem Buch Wem gehört die Zukunft also nicht? Resümiert der Wirtschaftsblogger Marcel Weiß, aber trotzdem ein ziemlich interessantes Gedankenspiel.
Ja, finde ich eigentlich auch, denn es ist ja auch gar nicht so, dass wir gar keine Gegenleistung bekommen. Schließlich sind die meisten Dienste, die wir benutzen, ja auch kostenlos. Aber ob das Verhältnis zwischen dem Wert unserer Daten und dem Profit, der damit gemacht wird, ob das gerecht verteilt ist, das steht natürlich nochmal auf einem anderen Blatt. Und deshalb finde ich eigentlich das Buch doch lesenswert, muss ich sagen.
Weiter geht's jetzt mit L.A. Salami. Das hat nichts mit Wurst aus Los Angeles zu tun, sondern mit einem poetischen Singer-Songwriter aus London. L.A. Salami macht Popmusik auf dem Left Turn for Records Label. Auf dem aktuellen Winter-Mixtape des Labels ist dieses Stück hier erschienen, When the Poet Sings.
On the autumn streets when the city is away, on some lonesome quest for winter, the man who sings his poems unravels his display, and the neon spectrums turn to splinter heads. And the nights are cold sometimes, but never for his pages, they don't sway against this wilder of the stage. And the ageless battle cries, I unearth from my eyes, no longer rise, because the singing poet is wise. He said that love of mine won't wither, and that time would bring a treasure trove of things. And the shadows now are just a sliver, but still it stings, but it doesn't matter when the poet sings. The smoky chimes of roll-up cigarettes and rhymes beneath the palm of makeshift filters. He told me that my stories were not really worth their weight sometimes, and it was best to let them wilter. Though I've sung and rung those bells of innocence, I'm done with this side of the sun. But within his song I sail amongst the sounds where sunlight fell and where my experience begun. And when I'm weather-worn and the virtues of my mind have torn away, I know such sounds won't stray. And if I keep my sorries, they'll not wither, and time will bring a treasure trove of things. The shadows now are just a sliver, but still it stings, but it doesn't matter when the poet sings.
Wenn alles schief geht im Leben, dann gibt's nur eine Sache, die alles wieder ins Lot rücken kann. Einem singenden Poeten zuhören. Das behauptet zumindest L.A. Salami. Sein Stück When the Poet Sings finden Sie auf dem Winter Mixtape des Indie-Labels Left Turn for Records. 10 Stücke sind drauf und die reichen von Folk und Pop über Post-Punk bis hin zu elektronischen Klängen.
Breitband. Netzkultur.
Der Name Louis von Ahns sagt Ihnen vielleicht nichts. Einer seiner Ideen, für die der Informatiker aber berühmt wurde, kennen Sie ganz bestimmt. Die Captures. Das sind diese schwer lesbaren Bilder und Zeichen, die man im Internet oft unter Kommentarfeldern sieht. Sie dienen der Spam-Abwehr und sollen Menschen von Spam-Programmen unterscheiden.
Ja, und bevor man etwas kommentieren darf, muss man dann so abtippen, was auf den Captures steht oder auch, was dort zu hören ist. Denn es gibt auch Audio-Captures. Meistens sind das Zahlenfolgen oder Wörter. Man muss aber ganz klar sagen, lesen fällt sehr viel leichter als hören.
So klingen die Audio-Captures auf der Breitband-Webseite. Was haben Sie verstanden? Haben Sie überhaupt etwas verstanden? Twittern Sie uns doch Ihre Vorschläge für die Capture-Lösung an @breitband.
Und damit Sie das nochmal überhaupt verstehen können, hier nochmal unser Audio-Capture. Hören Sie bitte genau hin.
Was sagt diese computergenerierte Stimme nur? Vorschläge gerne an uns @breitband auf Twitter.
Wir sind gespannt. Und damit wären wir auch schon wieder bei dem eben erwähnten Louis von Ahns, denn er begreift die Menschheit als so eine Art Prozessoreinheit, die dank des Internets große, große Aufgaben lösen kann. Crowdsourcing heißt der Fachbegriff dafür. Und wie bekommt man die Menschheit nun dazu, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten? Es muss vor allem Spaß machen, sagt Louis von Ahns. Michaela Wieser hat den Gründungsvater des Crowdsourcings besucht.
Ein neu eingerichtetes Büro in Shadytown, einem Stadtteil von Pittsburgh, weit weg vom Silicon Valley. Bis zur Carnegie Mellon Universität hingegen sind es nur wenige Minuten zu Fuß. Genau das war Louis von Ahn wichtig. Der 34-jährige Professor für Informatik an der renommierten Uni und Kopf der Startup-Firma Duolingo, die in Shadytown ihren Hauptsitz hat. Gerade sitzt er mit knapp 20 anderen jungen Menschen in einem großen, offenen Raum ohne Trennwände. Es ist auffallend leise, niemand spricht. Hier, bei Duolingo, wird von Ahns Idee des Human Computing umgesetzt. Er selbst hat den Begriff geprägt.
Es gibt Dinge, dazu sind Computer noch nicht in der Lage, zum Beispiel ein Bild zu deuten oder einen Satz zu übersetzen. Das können sie noch nicht so gut wie Menschen. Die Idee von Human Computing besteht darin, Menschen und Computer gemeinsam an große Aufgaben zu setzen, die Computer allein nicht bewältigen können.
Bevor Louis von Ahn 2011 die Übersetzungsplattform Duolingo startete, hat er Capture erfunden. Capture steht für Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Das ist ein Programm, mit dem der Computer unterscheiden kann, ob Mensch oder Maschine mit ihm kommuniziert. Jeden, der im Netz surft, ist Capture schon einmal begegnet. Es sind diese verzerrten Zeichen, die man bei bestimmten Webseiten eintippen muss, um sich als Mensch zu identifizieren. Damit wird zum Beispiel vermieden, dass sich Computerprogramme als Kontoinhaber ausgeben, um Spam-Mails zu verschicken. Denn nur ein Mensch kann in diesen verzerrten Formen Zeichen erkennen. Capture, das von Ahn an der Carnegie Mellon entwickelte, war von Anfang an so erfolgreich, dass die Server der Universität bald überlastet waren und das Projekt als Firma ausgegliedert werden musste. Später entwickelte Louis von Ahn daraus Recapture.
Hier kommt Human Computing ins Spiel. Die meisten Menschen wissen davon wahrscheinlich gar nichts, aber wenn sie diese Buchstaben eintippen, dann authentifizieren sie sich nicht einfach nur als Menschen, sondern helfen auch mit, Bücher zu digitalisieren.
Der Hintergrund? In San Francisco läuft derzeit das Google Books Library Project, mit dem alle Bücher der Welt digitalisiert und ins Netz gestellt werden sollen. Hierfür wird jedes Buch händisch Seite für Seite gescannt. Manchmal passiert es aber, dass ein Teil einer Seite nicht sauber gescannt wurde und der betreffende Text vom Computer nicht gelesen werden kann. Diese unlesbaren Teile werden von Recapture an Massen von Menschen verteilt, während sie sich im Authentifizierungsprozess von Capture, also beim Einloggen in bestimmte Websites, als Menschen identifizieren. Menschen können mit ungenauen Texten sehr viel besser umgehen als Computer. Wenn nun hunderttausende User ein bestimmtes unlesliches Wort interpretieren, kann durch die schiere Masse und mittels eines Algorithmus das richtige Wort herausgefiltert und beim Google Books Library Project wieder richtig eingepflegt werden. Wie hält Louis von Ahn es da mit der Moral, große Massen von Menschen an einer Sache arbeiten zu lassen, ohne sie darüber zu informieren oder gar zu bezahlen?
It's hard to be against digitizing books.
Man kann kaum etwas gegen das Digitalisieren von Büchern haben. Es ist das blanke Gegenteil von Bücherverbrennung zum Beispiel, was ganz klar keine gute Sache ist. Also, ich meine, alles kann für böse Dinge missbraucht werden, klar, aber jetzt gerade wird es für gute Dinge angewendet.
Louis von Ahn sieht das Internet als eine unglaubliche Möglichkeit, große Menschenmengen miteinander zu verbinden, um sie Probleme lösen zu lassen. So, als würde man einen menschlichen Prozessor generieren. Der Trick dabei ist, den Einzelnen bei Laune zu halten. Immer auf der Suche nach Methoden, das Potenzial der freien Zeit der Menschheit einzusetzen, um größere Aufgaben zu bewältigen, entwickelte von Ahn die App Duolingo, die 2013 zur Apple-App des Jahres gekürt wurde und von mittlerweile knapp 20 Millionen Menschen genutzt wird.
It is a free language learning service.
Es ist ein kostenloser Sprachlernservice, der wirklich umsonst ist. Das heißt, wir verzichten auch auf Werbung. Um dies zu ermöglichen, denn tatsächlich kostet es ja sehr viel, Duolingo am Laufen zu halten, benutzen wir Human Computation. Wir fragen zum Beispiel jemanden, der gerade Spanisch lernt, möchtest du vielleicht dieses Schriftstück übersetzen, in dem es um spanisches Essen geht? Und für diese Übersetzung werden wir dann bezahlt. Also, nehmen wir an, der Nachrichtensender CNN ist unser Kunde und der schreibt eine Geschichte auf CNN.com in Englisch. Die schicken uns den Text und unsere Duolingo-Schüler übersetzen das aus dem Englischen ins Spanische. CNN bezahlt uns für den Übersetzungsjob. Das heißt also, der Text wurde übersetzt, aber das geschah im Zuge einer Sprachlektion. In dieser Situation hat jeder gewonnen.
Duolingo funktioniert wieder durch die große Masse. Nur durch die schiere Menge an Übersetzungen kann der Computer dank eines Algorithmus die richtige Übersetzung generieren. Und das Beste? Duolingo macht wirklich Spaß. Es ist bunt, spielerisch, fordernd und umsonst. In Zukunft wird es sogar Zertifikate geben, die dem Benutzer ein gewisses Sprachniveau bescheinigen. Gleichzeitig sollen Sprachen wie Klingonisch und Dothraki angeboten werden, die für Serien wie Star Trek und Game of Thrones erfunden wurden. Und welche Vision hat Louis von Ahn für Human Computing?
Oh, ich weiß nicht, wie die Zukunft des Human Computing aussieht. Ich würde schätzen, dass wir noch mehr Leute sehen werden, die im Netz komplexere Aufgaben lösen. Vielleicht wird es so etwas sein, wie medizinische Fragen zu beantworten oder so. Ich kann wirklich nicht genau sagen, was es sein wird. Nur, dass es sehr viel komplexere Aufgaben sein werden.
Sagt Louis von Ahn im Beitrag von Michaela Fieser. Sie hat den Gründungsvater der Idee des Crowdsourcings in Pittsburgh besucht. Ich frage mich allerdings, wie komplex die Aufgaben noch werden sollen, denn wir sind ja eigentlich schon mit den Captchas überfordert. Christian, wollen wir noch mal in das Capture von unserer Breitbandseite rein?
Ja, definitiv. Wir hören noch mal in das Audio Capture. Ich habe keine Ahnung. 513. Also ich glaube, das könnte Englisch sein. Wir haben
und ein paar
auch,
Zahlen, ja.
Ja, wir haben ein paar rumgefragt bei Twitter, kamen Antworten rein.
Ja, Pangu hat geschrieben. Er würde da nicht viel verstehen. Wahrscheinlich ist er eine Maschine.
Ja, ja. D-Radio-Lauscher schreibt, also ich höre mit viel Fantasie, Zitat, 1, 2, 3, Breitband, ich bin dabei. Ich glaube, unsere Hörer sind tatsächlich mehr Maschine als Mensch.
Und wir sind auch Maschinen.
Capture konnte nicht gelöst werden. Wir sind auch gescheitert. Ja, und da sind wir auch fast schon wieder beim Thema. Wir kommen nämlich nochmal zur Crowd und zur Mitteilung. Denn zum Ende dieser Sendung, was jetzt leider schon der Fall ist, haben wir noch ein Stück Musik für Sie. Und wir haben eine E-Mail geschickt bekommen, beziehungsweise ich habe eine E-Mail geschickt bekommen. Ich lese einfach mal vor. Pio Schock ist elektroakustische Musik, handgemacht und mit Liebe produziert in Berlin. Wenn es gefällt, bitte teilen. Ja, und wir haben reingehört und auch festgestellt, ja, es gefällt und deshalb teilen wir das Stück auch. Lipstick heißt es. Links zur Musik von heute, zu allen Beiträgen dieser Sendung gibt es wie immer auf breitband.deutschlandradio-kultur.de. Nach uns kommen wie immer die Nachrichten, danach die Deutschlandrundfahrt und ich glaube, wir müssen schon Tschüss sagen, Theresa.
Ja, auf Wiedersehen.
Bis zum nächsten Mal. Sagen Christian Grasse und Theresa Sickert. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss. You can mean that.
Stay here and strong.